Ja, dann schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst einmal alles Gute fürs neue Jahr an alle die, die ich gestern nicht gesehen habe. Ein paar sehe ich auch in der Mittwochsveranstaltung. Ja, wir machen heute weiter, logischerweise, da wo wir im letzten Jahr aufgehört haben. Und zwar unterhalten wir uns heute und auch in der nächsten Stunde über das Thema Preisstrategien. Und hier haben Sie mal so eine Klassifikation, wie man praktisch die Parameter von Preismodellen für die Softwareindustrie klassifizieren kann. Und ich sag mal, heute werden wir so das Thema Preisbildung bis hin zur Preisdifferenzierung machen. Nächste Woche machen wir dann weiter mit den restlichen Themengebieten Preisbündelung, dynamische Preisstrategien. Ja, beginnen wir mal mit ein paar einfachen Definitionen. Also wir gehen hier, um das nochmal klar zu machen, praktisch von links nach rechts diesen Baum durch. Und ganz links haben wir hier Preisbildung. Was versteht man darunter? Das ist eigentlich relativ intuitiv, braucht man auch nicht lange drüber nachzudenken. Bei der Preisbildung legen die Anbieter fest, also die Softwareanbieter bei uns, wie die Höhe der Preise gebildet werden soll. Und da gibt es praktisch in der BWL, gibt es drei grundlegende Formen der Preisermittlung, nämlich kostenbasiert, nachfrageorientiert bzw. wertorientiert und drittens wettbewerborientiert. Was wird man unter einer kostenbasierten Preissetzung verstehen? Was würden Sie sagen? Ja, bitte?
Ja?
Sehr gut, das wollten Sie auch so sagen. Also man nimmt die Herstellkosten und schlägt noch irgendwas obendrauf und das ist dann der Preis, zu dem das Produkt verkauft werden soll. Warum macht das für, jetzt kommt eine einfache Frage, ich stelle sie trotzdem, warum macht es für die Softwareindustrie und solche Softwarelizenzen wahrscheinlich relativ wenig Sinn, eine solche kostenorientierte Preisermittlung?
Ja.
Die Vervielfältigung gehen die variablen Kosten gegen Null. Genau. Richtig, genau. Einmal habe ich wahrscheinlich relativ hohe Entwicklungskosten und danach eben nicht mehr. Also kostenbasiert geht grundsätzlich. Eher empfohlen dagegen für Softwareprodukte, für Softwarelizenzen wäre hier sowas. Nachfrageorientiertes bzw. wertorientierte Preissetzung, was dahinter steckt, ist eigentlich relativ klar. Ich schaue mir an, welche Zahlungsbereitschaften die einzelnen potenziellen Kunden haben und versuche dann eben mein Pricing darauf abzustellen. Wettbewerbsorientiert, was würde man darunter verstehen unter einer wettbewerbsorientierten Preissetzung? Ja? Ja. Ja, das hat, also ich fand das Beispiel schön mit den Tankstellen. Ja. Also Sie werden wahrscheinlich, wenn zwei Tankstellen nebeneinander liegen oder gegenüber auf den Straßenseiten, das hat man relativ häufig, dann werden Sie es kaum finden, dass da jetzt ein Preisunterschied von mehr als einem Cent vielleicht ist. Ne. Einen Cent haben Sie vielleicht bei einer freien und einer sogenannten Markentankstelle, aber das ist dann genau der Punkt, dass man sich dann anschaut, was macht eigentlich der Wettbewerber und wenn der vielleicht irgendwie konkurrenzlos günstig ist und trotzdem nicht schlechter ist als wir, müssen wir da entsprechend auch was tun. Ganz genau. Also Form der Preisermittlung. Interaktionsgrad haben wir hier zwei Alternativen drin. Einseitig ist klar, was damit gemeint ist mit dem Einseitigen. Mit dem Einseitigen wird man meinen, ich bin der Softwarehersteller und ich bestimme eben den Preis, ich lege den Preis entsprechend fest. Und eine interaktive Preisbildung, jetzt wollte ich gerade die schlaue Frage stellen, was man sich darunter vorstellen könnte, aber sinnigerweise steht es schon auf der Folie drauf, ne? Das wären dann entsprechend solche Auktionen vielleicht. Ne? So, Struktur des Zahlungsstroms. Haben wir hier zunächst mal die Unterscheidung. Ich mache erstmal die großen Punkte hier. Eine Einmalzahlung, regelmäßig wiederkehrende Zahlungen und Hybridformen. Die Einmalzahlung wäre eben, ein Beispiel dafür wäre schlicht, wir bezahlen einen gewissen Geldbetrag für eine Softwarelizenz und können diese dann vielleicht unbegrenzt nutzen. Ja, das wäre so die klassische Form auch des Softwarebezugs, wird auch als On-Premise-Modell bezeichnet. Als On-Premise-Modell, das ist praktisch so die klassische Art, ich bin ein Kunde und kaufe mir entsprechend Softwarelizenzen. Das Gegenstück zu dem On-Premise-Modell ist hier dieses Software-as-a-Service-Modell. Und da haben Sie jetzt auch gleich ein Beispiel dafür, für praktisch immer wiederkehrende Zahlungen. Also regelmäßig wiederkehrende Zahlungen würde vielleicht bedeuten, dass Sie für eine solche Software-as-a-Service-Lösung monatlich oder jährlich in der Regel fixe Beträge zahlen. Ja, also ein Beispiel für Software-as-a-Service ist Salesforce, das ist das, was einem vielleicht als erstes einfallen würde, so eine Customer Relationship Management Software, die jetzt mittlerweile seit einigen Jahren, 4 Jahre oder irgendwie sowas, ja, seit circa 4 Jahren, also 2006, angeboten ist, relativ erfolgreich ist und ja, seit einigen Jahren unternimmt auch die SAP-Versuche, in diesen Software-as-a-Service-Markt reinzukommen. Das Produkt dort heißt SAP Business by Design. Und um Ihnen dann einfach ein Gefühl zu geben, wie da die Zahlung aussieht, das sind dann also zurzeit 133 Euro pro User pro Monat. Das ist das Preismodell. Das heißt, Sie müssen als Anwender nicht, wie im klassischen On-Premise-Fall, erstmal einen hohen Geldbetrag für die Softwarelizenzen hinlegen, sondern in Anführungszeichen, Sie zahlen nur regelmäßige Beiträge. Ja, und das wird dann häufig auch von den Herstellern so ein wenig missbraucht, ja, so nach dem Motto, oh, jetzt fallen ja die einmaligen Lizenzgebühren weg und das ist ja super für den Anwender. Es ist klar, dass wenn man als Anwender jetzt den Vergleich macht, jetzt mal rein von der Perspektive der Ausgaben und der Einnahmen, dass Sie praktisch für zwei verschiedene Kapitalwertreihen aufstellen würden und dann praktisch ausrechnen würden, ob jetzt das klassische Modell On-Premise oder diese regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen à la Software-as-a-Service vorteilhaft sind. Also im Grunde genommen würden Sie da so eine Kapitalwertanalyse machen. Das hier sind so ein bisschen Tendenzaussagen. Diese drei Punkte würde ich fast sagen, streichen Sie es aus Ihrem Skript raus. Ja. Es gilt an der Stelle einfach, es sind zwei Investitionsalternativen miteinander zu vergleichen. Und je nachdem, wie hoch die Einmalzahlungen sind und die wiederkehrenden Zahlungen, so entsprechend wirtschaftlich ist das. Hybride Formen, das ist nicht die große Überraschung, was jetzt kommt, heißt eben, dass es eine Einmalzahlung gibt, sowie laufende Zahlungen. Und das Beispiel, was wir aus der Softwareindustrie schon kennengelernt haben hier, ist so eine Kombination aus Lizenz- und Wartungsvertrag. Wir zahlen einmal und dann vielleicht jährlich noch dann jeweils so roundabout 20% der Einmalinvestition dann als Wartungsgebühren. So, Bemessungsgrundlage. Bemessungsgrundlage stellt jetzt praktisch darauf ab, was wir unserem Preismodell nun tatsächlich zugrunde legen. Ja. Also zunächst mal fangen wir vielleicht mal hier an, dass wir sagen, ein Preismodell kann grundsätzlich aus mehreren Preiskomponenten bestehen. Und das Standardbeispiel hierzu ist, es besteht aus den Komponenten fixe Kosten und variable Kosten. Ja, fixe und variable Kosten. Und jede Preiskomponente basiert wiederum auf einer Bemessungsgrundlage. Auf einer Bemessungsgrundlage, grundsätzlich auch aus mehreren, wäre auch möglich. Ne? wär auch möglich. Also dann würde man beispielsweise sagen, die Preiskomponente wäre jetzt der variable Anteil. Und dieser variable Anteil kann wieder von verschiedenen Bemessungsgrundlagen ausgefüllt werden. Das könnte jetzt vielleicht eine Zeitdimension sein. Das könnte Anzahl Speicherplatz sein. Das könnte eine bestimmte andere Anzahl sein. Ja, also da werden wir dann nachher gleich noch eine Menge von Beispielen bringen. Vor diesem Hintergrund konnte Skira 1999, Bernd Skira, Professor für Electronic Commerce an der Uni Frankfurt, konnte also 1999 in seiner Habilitationsschrift, war das glaube ich, zeigen, dass Dienstleistungsunternehmen mit zwei Preiskomponenten in der Regel besser fahren, also auf diese Weise mehr Gewinne machen können, als wenn sie nur eine haben. Und diese Bemessungsgrundlagen, also diese Grundlagen der Preismodelle, die werden grundsätzlich unterschieden in nutzungsabhängige und nutzungsunabhängige Bemessungsgrundlagen. Na, schauen wir uns das mal an. Beispiele für nutzungsabhängige Bemessungsgrundlagen, das heißt jetzt, der Nutzer zahlt in Abhängigkeit davon, und jetzt hier ein paar Beispiele, wie viele Transaktionen er durchführt. Und eine Transaktion kann in diesem Beispiel, in diesem Fall kann alles Mögliche sein. Ja, eine Transaktion kann sein, technische Perspektive, beispielsweise ein Webseitenaufruf, Webserviceaufruf, ja, je nachdem wie oft ich aufrufe, so hoch sind die entsprechenden Kosten. Es kann sich auch auf inhaltlicher Ebene abspielen, zum Beispiel Anzahl der bearbeiteten Lieferpositionen. Es kann sein, in Abhängigkeit der Anzahl der geplanten Touren, wenn Sie an so eine Optimierungssoftware denken, kann eben alles Mögliche sein. Gerade wenn Sie sich so Outsourcing-Dienstleister anschauen oder Cloud-Computing-Anbieter, dann haben Sie sehr häufig, gerade auf diesen unteren Ebenen, ja, finden Sie genau solche nutzungsabhängigen Preismodellen häufig, etwa hier Speicherbedarf. Der Preis wird in Einheiten des Speicherbedarfs des Kunden gemessen, zum Beispiel je nach Gigabyte, oder auch, dass sich die Höhe des Preises nach der tatsächlichen Dauer der Softwarenutzung letztendlich bemisst. Ja, das sind so Beispiele für nutzungsabhängige Bemessungsgrundlagen. Nutzungsunabhängige hatten wir schon mal so kurz uns angeschaut. Hier nochmal vielleicht eine etwas bessere Folie als die, die wir da vor Weihnachten hatten. Hier haben Sie auch noch eine entsprechende Beschreibung jeweils rechts davon. Also Named User, Nutzungsrechte sind an eine spezielle Person gebunden und somit bezieht sich der Preis auf eine bestimmte Person. Hier geht es nur um die Anzahl der im Vorfeld festgelegten User. Also es ist bei dem Concurrent ist es dann egal, ob Sie, Sie und Sie das jetzt nutzen, sondern es müssen einfach nur drei sein. Und wenn Sie sich die ersten beiden anschauen, dann ist es auch recht intuitiv, dieses Ergebnis, was wir in dieser empirischen Untersuchung kurz vor Weihnachten uns auch angeschaut hatten, wo wir gesagt haben, na so ganz sound war das vielleicht nicht, was dort gemacht worden ist. Aber es ist klar, dass vor dem Hintergrund die User eher Richtung Concurrent-User-Models ticken und die Anbieter natürlich sehr gern versuchen, die Named-User-Modelle durchzusetzen. Abrechnung nach Server oder Rechner, Abrechnung abhängig von der CPU oder auch von Kernen, Anzahl der Kernen, die in der CPU drin sind. Nach Stammdaten, das ist auch eine ganz beliebte Geschichte, hier etwa in Abhängigkeit der Anzahl der Mitarbeiter, ist so eine typische Bemessungsgrundlage, die Sie im Rahmen von SAP HR, also Human Resources, finden. Da wird auch geschaut, wie viele Mitarbeiter Stammdaten werden denn darin jetzt gespeichert. Oder ich nehme noch mal ein anderes Beispiel raus, so eine Immobiliensoftware würde danach bepreist werden, wie viele Mieteinheiten, wie viele Objekte letztendlich von der Software verwaltet werden. Standorte, produzierte Menge, Finanzkennzahlen, das wären alles noch so Beispiele für nutzungsunabhängige Bemessungsgrundlagen. Ja, bitte.
Eine Frage zu den Stammdaten. Ja. Ist da typischerweise so, dass pro Mitarbeiter abgerechnet wird oder werden einfach bestimmte Intervalle festgelegt? Dass man sagt, ab 1000
Ach so, wenn jetzt, kannst du was zu sagen, Sonja? Danke. Und was ein schöner Trick auch ist, wenn man sich das jetzt mal anschaut, vor folgendem Hintergrund gibt es da auch einen ganz schönen Trick seitens der Softwareanbieter. Und zwar ist es rechtlich nicht zulässig, dass ein Softwareanbieter verschiedene Branchen unterschiedlich behandelt. Also wenn ich ein Anbieter wäre, dürfte ich nicht, nur weil beispielsweise die Pharmabranche besonders zahlungsfähig ist, ja, dürfte ich nicht dort jetzt pro User einen höheren Preis verlangen. Und das ist auch so ein bisschen Hintergrund von solchen netten Tricks, würde ich das mal sagen. Jetzt nehmen wir mal an, so in der Erdölindustrie wäre richtig Geld. Das sind ja letztendlich die Unternehmen, die von der Börse am höchsten bewertet werden. Dann kann ich eben hingehen und könnte vielleicht sagen, okay, in Abhängigkeit von der produzierten Menge ist entsprechend zu bezahlen. Und so kann ich praktisch durchs Hintertürchen als Anbieter es dann doch hinbiegen, ja, dass ich da praktisch doch eine Bepreisung mache, die dann vielleicht aus bestimmten Branchen dann die Zahlungsbereitschaften der Anwender noch ein bisschen besser abschöpft. Ne? Das ist so die Idee, die da häufig verfolgt wird. Ja, Abo-Modelle haben wir hier mal als so einen Fall mal explizit nochmal hier dargestellt, der sich natürlich auf die nutzungsunabhängige Bepreisung bezieht und der eigentlich so ein paar ganz spannende Punkte hier enthält. Also was ein Abo-Modell selbst ist, ist glaube ich, versteht sich auch relativ von selbst. Ne? Und ein Beispiel für Abo-Modelle in so einer digitalen Welt hatten wir in dieser Veranstaltung ja auch schon mal besprochen. Da hatten wir uns nämlich unterhalten über Abo-Modelle in der Musikindustrie, wie sie beispielsweise jetzt von Napster angeboten werden. Jetzt schauen wir uns mal im Folgenden kurz mal einige Vor- und Nachteile an der Verwendung solcher Abo-Modelle aus Anwender- und auch aus Anbietersicht. Also was gefällt Anbietern häufig sehr gut an solchen Abo-Modellen? Also die werden zum einen häufig deswegen gewählt, weil sie eine relativ gute Planungsgrundlage darstellen. Ich weiß genau, dass monatlich vielleicht ein Benutzer von Napster, soweit ich weiß, 9 Euro entsprechend an mich zahlt. Das weiß ich genau, dann kann ich damit rechnen und planen. Zudem, das ist hier ganz freundlich beschrieben, erleichtert es dem Anbieter solche Abos häufig, eine enge Beziehung zu dem Kunden aufzubauen. Nett beschrieben, deswegen, wir hatten das Beispiel hier auch schon mal, weil häufig für den Kunden ein Login entsteht. Also bei diesem Musikbeispiel war es ja so, wenn der Benutzer erstmal Kunde von so einem Abo-Dienst ist, dann ist er dort eigentlich relativ ausgeliefert, diesem Anbieter. Er kann natürlich wechseln, aber in vielen Fällen geht das dann so weit, dass er seine ganze Musiksammlung verliert. Also das ist hier die nette Umschreibung für eine relativ starke Abhängigkeit, die der Kunde dort ja, erleidet fast. Ne? Aus Kundensicht sieht das so aus, dass solche Abo-Modelle den Kunden sowas wie ein Gefühl der Sicherheit geben, da keine plötzlichen Schwankungen in der Abrechnung zu erwarten sind. Außerdem werden Abo-Modelle häufig als bequemer empfunden. Man muss nicht praktisch jedes Telefongespräch durchkalkulieren, soll ich das wirklich tun, sondern ich habe meine Flatrate und das ist vielleicht ganz nett. Und daneben besteht auch eine Tendenz zu einer Nutzenüberschätzung. Und das wurde mal vor 2-3 Jahren in einem Paper in dem American Economic Review Journal wurde das mal nachgewiesen. am Beispiel der Fitnessstudios. Da haben sie also sich Fitnessstudios mal genau angeschaut und haben einfach geguckt, was für Kunden gibt's da, wie viele Kunden nehmen irgendwelche Einzeltickets, ja, und wie viele Kunden haben dann entsprechend das Abo-Modell. Und da haben sie statistisch signifikant herausgefunden, dass eben fast alle eine Nutzenüberschätzung machen, dass also fast alle der Kunden letztendlich viel besser fahren würden, wenn sie entsprechende Einzeltickets ziehen würden. Und da besteht die These eben darin, dass das auch in anderen Industrien so der Fall ist. Bitte nochmal. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Das wäre ja bei Software so, wenn man irgendein Abo hat, aber es auch nicht benutzt. Ja, das wäre bei Software so oder bei Musikindustrie wäre es so, dass man dann vielleicht doch, wenn man das Abo hat, sich dann vielleicht doch nicht so viele Titel herunterlädt, ja, die man vielleicht ansonsten. Also dass man sich nicht so viele Titel herunterlädt, dass es dann ökonomisch sinnvoll gewesen wäre. Das wäre so die Überlegung als Analogie dazu. Und wenn Sie da schon direkt nachfragen, dann nutze ich das mal, ich springe dann gleich wieder auf diese Folien hier zurück. Was nämlich ganz spannend ist, also ich fand es zumindest interessant, dass auch Skira, von dem ich gerade erzählt hatte, und die Frau Lamprecht, haben mal versucht, praktisch so ein paar Gründe herauszufinden, warum ist das eigentlich so? Also warum kommt es zu dieser Nutzenüberschätzung? Und die haben letztendlich vier verschiedene Effekte unterschieden und haben das genannt den Flatrate Bias. Also nach dem Motto, es ist eigentlich ökonomisch nicht sinnvoll, aber ich wähle die Flatrate statt einer möglichen variablen Bezahlung. Und die sind auf folgende vier Effekte gekommen. Der erste Effekt ist der sogenannte Versicherungseffekt. Und dahinter steckt nun, dass die Hypothese lautet, dass aufgrund der Angst von Schwankungen und eng verbunden hier mit diesem zweiten Punkt der Verlustaversion, dass nämlich kleine monetäre Verluste von den Konsumenten höher bewertet werden als Gewinne in gleicher Höhe. Also praktisch so eine Risikoaversion, wie Sie es auch aus der Entscheidungstheorie vielleicht kennen, so aus Mu-Sigma-Prinzip und Bernoulli-Prinzip, dass das so ein Grund ist, dass man sagt, okay, dann wähle ich die vermeintlich sichere Variante. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Betrag, den ich zu zahlen habe, bei X besteht. Das wäre der erste Effekt, der Versicherungseffekt. Und der zweite Effekt wäre dann dieser Taxametereffekt hier. Und Taxametereffekt, das ist hier eigentlich ein ganz guter Titel, weil er sagt ganz gut, was damit gemeint ist. Es ist einfach man will diesen Taxametereffekt vermeiden, wie man ihn beispielsweise beim Taxifahren hat. Ja, also wenn man selbst bezahlen muss und es nicht irgendwie auf irgendeine Rechnung schreiben kann. Ja. Da sehen Sie dann, wie dieser Taxameter im Taxi immer hochläuft, ja, und denken, hoffentlich hält das Ding jetzt irgendwann mal an. Ne. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Dieser Effekt soll vermieden werden, dass man eben beim Download von irgendwelchen Musikstücken oder bei der Nutzung einer Software, wenn wir da sowas Nutzungsabhängiges hätten, immer denkt, oh je, hoffentlich ufert das jetzt nicht aus. Dritter Effekt, den Skira und Lamprecht nennen, ist der sogenannte Bequemlichkeitseffekt. Und da sagt der Titel eigentlich schon alles. In dem Moment, wo Sie eine Flatrate haben, vielleicht beim Handy, fangen Sie nicht mehr an zu überlegen, soll ich jetzt vielleicht für eine bestimmte SMS noch irgendwas anderes machen, für eine bestimmte Dienstleistung irgendeinen anderen Serviceanbieter wählen. Man reduziert die Suchkosten und macht einfach. Ja? Und der vierte Effekt ist dann dieser Überschätzungseffekt, dass die Konsumenten ihre zukünftige Nutzung des Angebotes als zu hoch veranschlagen. Das ist das, was wir da eben mit dem mit dem Fitnessstudio hatten. Ne? Ja. Ja, und genau aus dem Grund ist es auch ein bisschen schwer vergleichbar. Ich wiederhole nochmal einfach, was Sie gesagt haben. Der Kommilitone sagt völlig zu Recht, dass der Vergleich deswegen schwierig ist, weil man ja sagen kann, in dem Moment, wo ich eine Flatrate habe oder ein Abo fürs Fitnessstudio habe, gehe ich vielleicht dann eben auch häufiger ins Fitnessstudio rein, beziehungsweise telefoniere mehr oder ich schere mich nicht drum, wie oft ich im Internet bin, wenn ich da auch eine entsprechende Flatrate habe. Ne? Das ist schon richtig. Und deswegen ist jetzt diese Untersuchung von dem Fitnessstudio jetzt auch die einzige, die ich jetzt kenne, wo da richtige statistische Evidenz dahinter ist. Aber ich sag mal, bei diesem Fitnessstudio-Beispiel war es ja trotzdem so, ne? Man hätte ja sagen können, weil die Leute das Abo haben, gehen sie tendenziell mehr hin, aber obwohl das so war, waren sie noch so wenig da, dass sie eigentlich draufgelegt haben. Der Effekt hätte dann fast noch anders aussehen müssen. Bei Musikindustrie kann ich mir das, so wie Sie sagen, schon viel eher vorstellen, dass man, wenn man so eine Flatrate hat bei Napster, dass man sich mal allen möglichen Kram einfach mal runterzieht, ne? Unabhängig davon, ob man denkt, dass einem das gefällt oder nicht. Ja. Aber der Punkt ist natürlich richtig. Ne? So, dann kommen wir nochmal hier auf diese vier Folien zurück, diese vier Bilder. Sie haben ja einfach ein paar Varianten von solchen Abo-Modellen, wie man die so grafisch darstellen kann. Und es ist eigentlich eine recht einfache Geschichte. Also eine reine Flatrate würden Sie entsprechend so darstellen, wie es hier der Fall ist. Auf der Abszisse immer die Menge der Einheiten, die Sie konsumieren, hier den Preis. Und logischerweise ist es dann hier eine Horizontale, brauche ich, glaube ich, hier nicht viel zu sagen. Grundgebühr mit variablen Kosten. Ist das, also ein klassisches Modell, Fixkosten, Variabelkosten. Grundgebühr mit Mengenrabatt, das heißt, wir hätten sowas wie sinkende Grenzkosten für die Kunden, geringere Benachteiligung, in Anführungszeichen muss man das auch setzen, der sogenannten Heavy User. Oder da unten dann dieses Grundgebühr mit begrenzter Anzahl von Inklusivleistungen, Flatrate Cap Model, dass man halt sagt, eine bestimmte Anzahl von Minuten sind vielleicht drin in einem Handytarif und dann geht die Geschichte eben entsprechend nach oben. Na, das ist nicht so die Rocket Science hier. So, kommen wir zur Preisdifferenzierung und da steckt jetzt in der Tat einiges dahinter. Oh, naja gut, das ist jetzt hier das Erste. Die Definition ist zwar richtig, aber da wird man Buxmann jetzt eigentlich normalerweise nicht als die erste Quelle einfallen. Das haben wir auch irgendwo anders abgeschrieben. Also das finden Sie beispielsweise bei Skira etc. Ne, was Preisdifferenzierung ist. Was ist es? Es werden prinzipiell gleiche Produkte, werden zu unterschiedlichen Preisen an Nachfrager verkauft. Ja, bitte. Bitte? Nee, ich habe. Nee. Sie meinten diese hier? Ich hatte diese Folien zu den vier Effekten vorgezogen, weil der Kommilitone danach gefragt hatte. Dann hatte ich die vier Abo-Modelle mit fixen und variablen Kosten und jetzt habe ich die übersprungen. War ein bisschen verwirrend. So, also unter Preisdifferenzierung wird also das Anbieten prinzipiell gleicher Produkte an verschiedene Nachfrager zu unterschiedlichen Preisen verstanden. Also, mal jenseits der Folien, ohne Preisdifferenzierung würde ich ein Produkt anbieten und würde es Ihnen allen zum gleichen Preis verkaufen. Und die Preisdifferenzierung sieht jetzt vor, dass ich zum einen verschiedene unterschiedliche Versionen des Produkts gestalte und diese Ihnen dann auch zu verschiedenen Preisen verkaufen kann und möchte. Ziel des Anbieters wäre jetzt eine verbesserte Abschöpfung der sogenannten Konsumentenrente. Konsumentenrente entsteht immer dann, wenn die Konsumenten ein Produkt zu einem Preis kaufen, aber eigentlich noch eine höhere Zahlungsbereitschaft hätten. Das ist so die Grundidee. Überwindung der Nachteile von Einheitspreisen. Ein Gut wird, wie gesagt, zu verschiedenen Preisen angeboten. Dabei wollen wir auch noch die verschiedensten Zahlungsbereitschaften der Kunden berücksichtigen. Also ich würde jetzt hier, keine Ahnung, diese komische Tasche, die hier liegt, würde ich anbieten und jeder von Ihnen hätte jetzt eine andere Zahlungsbereitschaft. Und dann ist es natürlich die Frage für mich, für wie viel Geld biete ich denn diese Tasche jetzt entsprechend an. Und die Preisabweichungen, also die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Produkten, die beruhen jetzt nicht auf Kostenunterschieden in der Herstellung. Pigou, der alte Knabe, 1929 unterscheidete schon Preisdifferenzierung ersten, zweiten und dritten Grades. Und das werden wir uns jetzt anschauen und insbesondere das dann für die Softwareindustrie entsprechend instanzieren. So, hier nochmal ein Bild, wie es aussieht ohne Preisdifferenzierung. Das Bild müssen Sie einfach wie folgt lesen. Sie hätten einen bestimmten Preis hier. Das ist die Nachfragefunktion und bei diesem Preis wird diese Menge M hier abgesetzt. Das heißt, dieser Kasten hier wäre der Umsatz, den Sie machen. Jetzt hatte ich eben schon mal das Wort Konsumentenrente in den Mund genommen. Die Konsumentenrente ist letztlich das, was in diesem Dreieck drin ist. Also praktisch die Rente für den Konsumenten, was jetzt so gemeint ist, es ist letztlich der Betrag, der dem Anbieter verloren geht oder den die Kunden gewinnen, dadurch, dass wir eben auch eine Menge von Konsumenten haben, die bereit wären, einen größeren Betrag als diesen P hier zu bezahlen. Und umgekehrt ist das hier unten dann die nicht bediente Nachfrage. Deswegen, weil es eben durchaus eine Nachfrage gibt unterhalb dieses P-Sterns hier, aber diese Kunden, die erreichen wir dann natürlich nicht. Warum ist denn diese Fläche hier mit der nicht bedienten Nachfrage vielleicht gerade für die Softwareindustrie ein ganz spannendes Thema für die Anbieter? Ja? Okay, ich habe so, es geht sogar noch eine viel einfache Argumentation, ist auch noch möglich, ja?
Ja, also bei den Herstellerkosten der Software eigentlich sehr gering. Also deswegen,
genau. Genau, wir wären richtig. Wir wären eigentlich so wieder bei einem der ersten Statements hier in dieser Vorlesung angelangt, dass wir nämlich sagen, die variablen Kosten für so ein Stück Software sind ja so gering, dass wir hiermit praktisch keine natürliche Preisuntergrenze mehr haben. Bei jedem physischen Gut würden Sie natürlich mit dem Preis, dann könnten Sie nur so runtergehen, wie dann auch die variablen Herstellkosten sind. Wenn die bei Software eben gegen Null gehen, besteht hier, sagen wir mal, noch ein relativ großes Potenzial, dass man hier eben das eine oder andere noch aus den Konsumenten rauskitzeln könnte. So, die Idee der Preisdifferenzierung haben wir Ihnen mal auf dieser Folie hier dargestellt. Und das ist jetzt wie folgt zu verstehen. Wir würden hier jetzt mal annahmegemäß statt diesem einen Produkt mit dem Einheitspreis würden wir drei Varianten eines Produktes anbieten. Hier dieser Produkt, hier Preis 1, würde zu einer solchen nachgefragten Menge führen, P2 zu einer solchen und P3 zu einer solchen. So, das wiederum hätte zur Folge, dass wir praktisch jetzt hier diese Fläche als Umsatz hätten und die Konsumentenrente, so wie es hier dargestellt wird, entsprechend geringer werden würde. Die Konsumentenrente würde geringer werden und die nicht bediente Nachfrage würde auch geringer werden. Das ist so die Grundidee. Und jetzt schauen wir uns mal diese drei Formen an. Des ersten Grades Preisdifferenzierung, zweiten Grades und dritten Grades. Also ersten Grades ist das, was für so einen Softwarehersteller, für jeden Hersteller eigentlich das Optimale wäre. Optimal nämlich insofern, ich wäre jetzt wieder der Anbieter, ich biete ein Produkt an und kenne von jedem Einzelnen von Ihnen die maximale Zahlungsbereitschaft. Das wäre eine tolle Situation für mich. Ich könnte dann nämlich zumindest theoretisch jedem von Ihnen das Produkt zu ihrer maximalen Zahlungsbereitschaft letztendlich verkaufen. Das wäre die Idealsituation. Ich wäre happy als Anbieter, ja. Ganz genau. Also das ist ein theoretisches Konzept, das wäre ganz toll für den Anbieter. Die Konsumentenrente würde verschwinden, aber genau wie der Kommilitone gerade sagt, das ist also unwahrscheinlich bis unmöglich, dass man alle diese einzelnen Zahlungsbereitschaften letztendlich kennt. Ne? Außerdem könnten sich die Kunden ja absprechen und dann würden sich die Kunden bedanken, wenn der eine einen entsprechenden viel höheren Preis für so eine Softwarelizenz gezahlt hätte als der andere. Ne? Also, das wäre aus Anbietersicht wäre das perfekt. Ne? Hier steht als Voraussetzung, was Sie gerade genannt hatten, das ist relativ unwahrscheinlich, dass ich als Anbieter alle Ihre Zahlungsbereitschaften kenne. Außerdem ist eben noch die Annahme drin, dass keine Arbitragegeschäfte dann möglich sind, dass Sie also beispielsweise, wenn Sie von mir was kaufen würden, nicht die Option hätten, entsprechend zu einem höheren Preis das dann noch an einen Kollegen oder anderen Kunden weiterzugeben. Also das wird angestrebt im Sinne beispielsweise durch eine starke Personalisierung von Angeboten oder auch wenn so eine Softwareimplementierung, wenn die begleitet wird durch Beratungsprojekte. Ja, durch Beratungsprojekte, dann wird das von den Anbietern in jedem Fall versucht, so in diese Richtung zu gehen. Also wie viel eine Softwarelizenz kostet, das ist dann relativ bekannt und standardisiert. Da lässt sich dann relativ wenig individuell machen. Aber wenn Sie erstmal beim Kunden sind, dann können Sie entsprechende Face-to-Face-Absprachen machen, die dann unterschiedlich sind. Also um Ihnen da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, bei so einer SAP-Implementierung sind die Kosten, die beispielsweise bei einem Projekt in England anfallen, um ein Vielfaches höher als die entsprechenden Kosten, die vielleicht in Spanien oder Italien anfallen. Und das liegt an den Zahlungsbereitschaften entsprechend der Unternehmen in diesen Ländern. Und das wird natürlich versucht, das versuchen die Anbieter natürlich auszunutzen. Dann sind die Lizenzen vielleicht immer noch auf dem gleichen Niveau, aber dann beim Rest, bei dem Consulting-Bereich, wird entsprechend genau das versucht. Oder auch die relativ geringe Transparenz, die Softwareanbieter schaffen, also insbesondere die Großen, ja, ist ein entsprechender Versuch in diese Richtung. Denn je geringer die Transparenz ist, umso einfacher ist es für mich natürlich, vielleicht aus jedem eben in diese Richtung einer maximalen Zahlungsabschöpfung zu gehen. Das wird nicht immer 100% funktionieren, ist auch klar. Ja. Aber ich kann es versuchen, dann ein Stück weit in diese Richtung zu kommen. Ja. Versuchen Sie mal, die Preisliste von der SAP zu bekommen. Ja. Werden Sie im Netz nicht finden. Und wenn Sie sie gefunden haben, ja, ich kenne sie, ist das Ding dann mehrere hundert Seiten dick. Ja, das ist also nicht so, dass Sie dann auf einen Blick sagen können, aha, okay, alles klar. Ja. Sie wissen noch, wie viel so eine normale Lizenz kostet. Das ist so um die 3.000 Euro pro User. Und dann geht es eben los, dass alle möglichen Details und alle möglichen nutzungsabhängigen und nutzungsunabhängigen Bemessungsgrundlagen da reinkommen. Ja, das ist also ein sehr komplexer Sachverhalt und der wird von den Softwarefirmen in dem B2B-Geschäft bewusst so gestaltet. Im B2C-Geschäft ist es in der Regel ein bisschen anders. Da haben wir eben mehr Massengeschäft und da wissen Sie eben, was das Microsoft-Produkt beispielsweise kostet. Im B2B-Geschäft wird da versucht, meines Erachtens nach, durch bewusste Intransparenz, da etwas mehr Geld aus den Kunden rauszuholen. So, Preisdifferenzierung zweiten Grades. Also Preisdifferenzierung, nochmal, verschiedene ähnliche Produkte bieten wir an zu unterschiedlichen Preisen. Und das Besondere bei der Preisdifferenzierung zweiten Grades ist erstmal das Prinzip der Selbstselektion. Das heißt, der Kunde entscheidet selbst, welche Produktpreiskombination er auswählt. Also er hat die Möglichkeit, vielleicht zu wählen zwischen einem umfangreichen Softwarepaket der Enterprise-Version oder der Home-Version. Das wär so ein Beispiel hier. Und solche Unterscheidungsmerkmale für eine Preisdifferenzierung zweiten Grades könnten sein mengenbezogen, zeitbezogen und leistungsbezogen. Das schauen wir uns jetzt mal an, was hier dahinter steckt. Also mengenbezogen ist relativ schlicht. Haben wir vor der Vorlesung nochmal zusammengesessen mit der Sonja Lehmann, als wir uns die Folien durchgeschaut haben. Und dieses Bild, das ist wirklich insofern interessant, als dass es einen ganz, ganz schlichten Sachverhalt darstellt, sodass man es erst nicht versteht. Ja? Weil was in diesem tollen Bild abgebildet ist, ist nichts anderes als ein Rabattsystem. Ja? Also je mehr ich von einem Stück kaufe, umso geringer sind letztendlich die Stückkosten. Mengenbezogene Preisdifferenzierung finden Sie bei Äpfeln, bei allen möglichen Gütern. In der Softwareindustrie finden Sie es, ich nehme Sie gleich dran, in der Softwareindustrie finden Sie es beispielsweise bei solchen Key Accounts. Dass solche Key Accounts hatten wir in der letzten oder vorletzten Stunde. Die Großkunden, denen werden Sie in der Regel Rabatte einräumen pro Lizenz von bis zu 40%. Das ist das, was an der Stelle so üblich ist. Im Wartungsgeschäft wird das nicht gemacht, aber im Lizenzgeschäft ist es ein übliches Vorgehen. Sie hatten, glaube ich, da. Vergessen Sie die Abbildung. Ne? Ich hab ja gesagt, vergessen Sie, das soll nichts anderes heißen, dass bei einer geringeren Menge hier der Stückpreis hoch ist und je größer die Menge ist, wird der Stückpreis geringer. Ne? Haben wir aus irgendeinem Buch raus, wie gesagt, ganz trivialer Sachverhalt, braucht man die Folie nicht zu interpretieren. Also das ist das schlichte Prinzip des Mengenrabatts hier, wie Sie es auch aus allen möglichen Industrien kennen. Zeitbezogene Preisdifferenzierung zweiten Grades wird jetzt darauf abstellen, dass man den Preis bemisst anhand des Zeitpunkts der Leistung, also zu unterschiedlichen Tageszeiten gibt es vielleicht unterschiedliche Tarife, oder auch Zeitverzögerung bei der Erbringung der Leistung. Also, Beispiele, Telefontarife zu unterschiedlichen Preisen, Bereitstellung von Börsenkursen. Das Bereitstellung von Börsenkursen, das könnte man sich dann einfach so vorstellen, dass man mit leichter Verzögerung kriegen Sie die Börsenkurse heutzutage überall kostenlos, können Sie die abrufen. Aber wenn Sie die in Echtzeit haben wollen, dann müssen Sie eben dafür entsprechend bezahlen. Also in Abhängigkeit der Zeitverzögerung bei der Erbringung der Leistung. Oder auch zeitbezogene Preisdifferenzierung bei Medien. Das kennen Sie sicherlich auch. Oftmals erscheinen Bücher zunächst in einer teuren Hardcover-Variante und werden dann eben erst ein bisschen später entsprechend als Taschenbücher verkauft. Auch Ziel, erstmal die Käufer abzuholen, die so eine hohe Zahlungsbereitschaft haben für so eine Hardcover-Version, und dann kommen die anderen praktisch dran. Ähnlich bei Filmen. Film wird zuerst im Kino gezeigt, mit zurzeit entsprechend rückgängigen Besucherzahlen trotz Avatar. Anschließend als Kauf- oder Leih-DVD verwendet, danach im Pay-TV und schließlich finally im Free-TV wird es ausgestrahlt. Leistungsbezogen, das ist für die Softwareindustrie auch ein sehr geläufiges, weit verbreitetes und auch sinnvolles Konzept. Also hierbei wird eine Basisversion eines Produkts hinsichtlich verschiedener Merkmale so verändert, dass unterschiedliche, voneinander klar differenzierbare Versionen entstehen. Was für Beispiele so aus dem Bereich Software würden Ihnen einfallen? Ja, bitte. Microsoft, was erklären Sie es noch?
Das ist ein ganz klares Beispiel, weil zum Beispiel die Datenbank,
Genau, verschiedene Office-Versionen. Die einen haben ein paar mehr Features drin, die anderen haben ein paar weniger Features drin. Oder auch so eine Supply Chain Management Software, beispielsweise so Optimierungssoftwaren aus dem Bereich Operations Research, die dann vielleicht mit einer unterschiedlichen Anzahl von Restriktionen umgehen können. Eben verschiedene Leistungsfähigkeiten von solchen Softwarelösungen. Und was die Anbieter dabei sehr häufig machen, ist Folgendes. Die entwickeln zuerst die leistungsfähigste Version. Da würde also praktisch erst das Softwarepaket entwickelt werden oder die Version, wird auch als Versioning bezeichnet, also die Version würde zuerst entwickelt werden, die alles kann und die toll ist. Und praktisch aus reinen Vermarktungsgründen würde man dann anfangen, einige Funktionen dieser Software bewusst abzustrippen, um die dann zu anderen, um weitere Pakete anzubieten, die dann praktisch andere Versionen anzubieten, das wäre der bessere Begriff, die weniger können als das, was die Ursprungsversion konnte. Die Idee ist klar, es geht hier nur um reines Marketing, es geht darum, die Zahlungsbereitschaften der Kunden abzuschöpfen. Deswegen mache ich vielleicht erst die tollste Version, die alles kann, und dann strippe ich hier und da ein bisschen was ab und verkaufe die dann zu niedrigeren Preisen. Hal Varian, der Autor von dem Buch Information Rules, hat es mal so schön beschrieben in seinem Buch auch, fällt jetzt die genaue Phrase nicht mehr ein, die er gebraucht hat, wenn du ein Stück Software entwickelst, mach dir schon im Vorhinein Gedanken, wo du dann die eine oder andere Funktion am Ende auch abschneiden kannst. Ja.
Weil darum jetzt auch solche Produkte und so Upgrade-Möglichkeiten haben. Ich denke derzeit an Lizenzen, zum Beispiel an Exchange-Server von Microsoft. Das ist so, dass erstmal einen Kernel braucht für die Basisfunktion von Nutzern und sonst soll das
Also wenn man praktisch für die erweiterte Version, die komplementäre Version, die Basisversion braucht, wenn das jetzt die Relation zwischen den beiden Produkten ist, dann wäre das was anderes. Das werden wir dann bei dem Follow-the-Free-Ansatz, wenn wir genau auf diese Fragestellung kommen. Hier werden die Produkte, die wir jetzt hier betrachten, die sind nicht komplementär, sondern die sind praktisch substitutiv. Ja, also im Sinne von, entweder nehme ich jetzt die ganz tolle Office-Version oder ich nehme die etwas weniger tolle Office-Version oder ich nehme die tolle Supply Chain Management Software oder die weniger tolle. Ne? Und hierbei ist es übrigens auch für die Hersteller, für die Softwarehersteller oder auch die Hersteller anderer Produkte von ganz essentieller Bedeutung, dass man sich darüber Gedanken macht, wie viele Versionen des Produkts man jetzt anbietet. Und da gilt sehr, sehr häufig, dass eine Anzahl von 3 Versionen zu großen Vorteilen für den Anbieter führen kann. Ich will Ihnen das mal an so einem Beispiel, mir fällt jetzt kein schönes aus der Softwareindustrie ein, aber ich will Ihnen das mal erläutern an einem netten Beispiel aus der Fastfood-Industrie, ja, so McDonald's-artig. Ja. Also stellen Sie sich vor, McDonald's steht vor der Wahl, 2 oder 3 Versionen auf den Markt zu bringen. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir reden von Cola. Und die Ausgangssituation wäre die, McDonald's bietet an eine große Cola und eine kleine Cola. 0,2, 0,4 meinetwegen. So, jetzt behaupte ich einfach mal, weiß ich nicht genau, die Kunden kommen rein und die Hälfte kauft ungefähr die große Cola und die andere Hälfte kauft ungefähr die kleine Cola. Gut, das ist die Ausgangssituation. Jetzt überlegt man sich bei McDonald's, eine dritte Variante einzuführen, so eine Jumbo-Version meinetwegen. Ja? Also, was passiert? Wir haben 3 Versionen zur Auswahl. Die kleine mit 0,2, die ehemals große und jetzt mittlere mit 0,4, ja, und die Jumbo mit 0,8. Der Effekt ist der folgende, das zeigen Marketingforschung, dass die Kunden eine Tendenz zur Mitte haben in dem Fall. Das heißt, der allergrößte Anteil der Kunden wird auf einmal die 0,4 Version der Cola kaufen. Ja? Was letztendlich im Vergleich zur Ausgangssituation natürlich eine klare Besserstellung ist. Das finden Sie also auch für die Softwareindustrie. Da hatten wir vor kurzem mal ein kleineres Softwarehaus beraten, das so eine Projektmanagement-Software auf den Markt bringt, die auch ursprünglich mit 2 Varianten dieser Projektmanagement-Software in den Markt reingegangen sind. Und dann haben wir auch gesagt, also auf jeden Fall versuchen Sie es auf 3 hochzutrimmen, wobei dann, also eine größere noch irgendwie, wobei dann praktisch die entsprechende Move to the Middle realisiert werden kann, dass der Kunde dann eine entsprechend höhere Zahlungsbereitschaft rausdrückt. Also praktisch so ein rein psychologischer Effekt ist es dann natürlich, den man hier mit der vernünftigen Gestaltung der Versionen, Größe der Versionen, Anzahl der Versionen dann hier auf die Weise erreichen kann. Ja, leistungsbezogene Preisdifferenzierung zweiten Grades, auch Versioning genannt. Und das kann man nach den verschiedensten Dimensionen machen. Das ist hier, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das sind einfach so ein paar Beispiele. Wir können das nach Zeitpunkt und Aktualität machen, nach Komfort, Qualität, Format, Funktionsumfang, Vollständigkeit, Support, eben entsprechend nach allem Möglichen hier. Ne? Ja, hier nochmal ein Beispiel Musik-CDs zum Versioning. Hier im Sommer 2004 hat BMG versuchsweise ein neues Preismodell für neue Alben ausgesuchter Interpreten eingeführt. Die haben also eine Versionierung gemacht nach Premium, Standard und Basic. Ja, also Basic hat nur eine einfache CD ohne Booklet. Standard ist ein bisschen besser schon und Premium ist also die tolle Variante. Und Da muss man jetzt natürlich vorsichtig sein. Nach Aussage von BMG ist das Modell erfolgreich. Ja, wen wundert es jetzt? Ne? Also BMG wird wahrscheinlich nicht behaupten, oh, das war aber schlecht, was wir da gemacht haben. Ne? Und hat angeblich entsprechend den Umsatz gesteigert. Und ja, sind ganz begeistert. Ähnliches Beispiel, was der Kommilitone hat, das ist hier, glaube ich, jetzt nicht mehr das alleraktuellste, Windows 7. Ist aber egal, die Preise müssen Sie auch nicht auswendig lernen für die Klausur. Das ist hier einfach mal so ein Beispiel, dass wir gesagt haben, verschiedene Versionen hier werden zu unterschiedlichen Preisen den Kunden letztlich angeboten. Ja, Preisdifferenzierung dritten Grades. Das ist jetzt im Gegensatz zu der Preisdifferenzierung zweiten Grades die Preisdifferenzierung, wo die Kunden vom Anbieter einsortiert werden. Ja, also ich konnte noch wählen als Kunde, welche Microsoft-Version ich jetzt nehme. Aber bei so einer Preisdifferenzierung dritten Grades ist das eben nicht mehr möglich. Grundsätzlich die Idee besteht darin, dass wir sagen, wir haben eine gruppenbezogene Preisfestsetzung, Unterteilung des Marktes in bestimmte Kundensegmente, zum Beispiel Studenten und Arbeitnehmer. Dann legen wir unterschiedliche Preise für die einzelnen Segmente fest, also Studenten und Rentner zahlen weniger für einen Schwimmbadeintritt, als das vielleicht bei Arbeitnehmern der Fall ist. Varianten der Gruppenbildung, eben personenbezogen, das wäre eben jetzt hier sowas, Studenten, Rentner im Schwimmbad. Regionenbezogen, solange es rechtlich möglich ist, kann ich versuchen, in verschiedenen Regionen unterschiedliche Preise zu verlangen. Und mehrdimensional heißt dann nichts anderes, als dass ich das hier miteinander kombinieren und kreuzen kann und auch kombinieren und kreuzen kann, mit diesen Parametern, wie wir sie bei der Preisdifferenzierung zweiten Grades kennengelernt haben. Das geht entsprechend auch. Voraussetzung für die Anwendung, klar, ich muss die entsprechenden Kundengruppen kennen, die sich in ihrem Kaufverhalten signifikant voneinander unterscheiden. Wenn das geht, ist es gut. Überprüfbarkeit der Gruppenzugehörigkeit kann so ein Thema sein, insbesondere im Internet. Steht hier nur bedingt möglich, wird in der letzten Zeit vielleicht auch gerade im Internet immer einfacher möglich. Und wird auch genutzt, so im Sinne von Login-Effekte zu erzeugen. Was ist damit gemeint in dem Kontext? Damit ist in dem Kontext gemeint, wenn ein Softwarehersteller vielleicht hergeht, wie Microsoft und der Uni in den verschiedensten Bereichen große Rabatte anbietet, dann machen die das natürlich nicht, weil sie so selbstlos sind und weil sie unbedingt Forschung und Lehre fördern wollen, sondern weil sie wollen, dass die Studenten mit der Software entsprechend arbeiten und dann vielleicht später, wenn sie mal selbst Entscheidungsträger sind, dann auch entsprechend so entscheiden für eine solche Software. Ja, schauen wir uns für heute abschließend mal, ich bin ein bisschen schneller durchgekommen, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, nochmal einen weiteren Punkt der Preisbildung an, nämlich das Thema Aggregation von Produkten und Preisbindung. Das wäre so praktisch das nächste Thema. Hatten die Preisdifferenzierung gemacht und jetzt stellen wir uns die Frage, ob und inwieweit es eigentlich sinnvoll ist, dass wir bestimmte Produkte einzeln verkaufen, dass ich vielleicht PowerPoint, Word, Access und Excel einzeln verkaufe, beziehungsweise unter welchen Bedingungen es eigentlich sinnvoll ist, dass ich die bündel und gemeinsam verkaufe. Also, da gibt es verschiedenste Formen hier. Das sogenannte Pure Bundling heißt, dass Produkte nur im Paket erhältlich sind. Ich weiß es jetzt gar nicht, kann man sich so ein Excel auch einzeln bei Microsoft kaufen? Ich frage mal, da hinten ist der Microsoft-Spezialist. Excel könnte ich das auch, wenn ich wollte, einzeln verkaufen, oder gibt es das nur? Was ist allerdings Okay. Okay, und dann machen wir es hier mal vielen Dank vereinfacht, kann man sagen, in der Regel könnte man, also so das Office-Paket könnte man hier als ein ganz gutes Beispiel bringen. Mixed Bundling, was ist das? Die Produkte werden sowohl im Bündeln als auch einzeln verkauft. Beispielsweise werden das Music-Downloads als Einzeltracks oder eben auch als Alben. Ja, Sparmenüs sind wir schon wieder bei den Fast-Food-Ketten, okay. Und Einzelartikel und Dossiers bei Spiegel Online. Das letzte wüsste ich jetzt, kenne ich jetzt gar nicht so richtig, das Beispiel. Also hier Produktbündelung, Beispiel Microsoft. Ja, Vorteile von Produktbündelung. Wir werden dann nächste Woche, wenn wir uns das noch ein bisschen mathematisch anschauen, unter welchen Bedingungen das jetzt tatsächlich vorteilig ist. Hier, heute werden wir mal den verbalen, den qualitativen Teil machen. Also Produktbündelung kann zum einen mal so im Sinne von Netzeffekten auch dazu führen, Produkte selbst in den Markt reinzudrücken. Ja. Was für Beispiele würden Ihnen dazu einfallen? Jetzt mal so ein bisschen strategisch. Was fällt Ihnen da ein? Man bündelt Produkte, verkauft sie zusammen, um letztendlich auch andere eigene Produkte in den Markt zu drücken. Es gibt eigentlich ein ganz offensichtliches Beispiel, was auch überall bei der EU beispielsweise diskutiert worden ist. Ja? Ja? Ja, bei Microsoft ist Outlook dabei und dann braucht man den entsprechenden Exchange-Server. Ganz genau, das sind solche Punkte, ja?
Ja, wenn man sich so eine Windows-Version kauft, dann ist das schon immer der
Internet-Server. Ja, wenn man sich Windows kauft, und haben wir nochmal das gleiche Beispiel Windows, ist der Internet Explorer entsprechend immer dabei und lässt sich sehr häufig auch nur schwer irgendwie vertreiben. Ja? Hatte ich schon mal eine Weile mit gekämpft, dann habe ich es irgendwann aufgegeben, ja. 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 Ja, ja. Ich würde noch mal gern zu dem Microsoft-Beispiel zurückkommen. Microsoft ist ja, ich weiß nicht, ob und inwieweit Sie das mitbekommen haben, ist ja von der EU mehrfach zu hohen Geldstrafen verurteilt worden, weil sie genau dieses Bundling durchführen, ja, weil sie genau das tun. Wie heißt dieses Stück Software, den Windows Real Player heißt der? Heißt der so? Bitte? Media Player, genau, vielen Dank. Media Player haben Sie ja auch dann praktisch immer gleich in Ihrem Paket drin. Und jetzt sind Sie von der EU, wie gesagt, mehrfach zu Schadenszahlungen verurteilt worden, auch deswegen, weil Sie Ihre Schnittstellen nicht offenlegen. Was würden Sie denn dazu sagen? Würde mich mal Ihre Meinung interessieren. Ich stelle mal eine provokante These auf, bewusst. Und ich könnte ja sagen, ich jetzt als DAO finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ich kaufe mir da die entsprechende Software, die DVD, die CD, und dann kriege ich das auf meinem neuen Notebook, kriege selbst ich in einer Viertelstunde, habe ich das alles installiert, ist das hochgefahren und das finde ich prima. Ja. Was ist denn der Hintergrund, warum die EU-Kommission da an der Stelle ihr Veto eingelegt hat und gesagt hat, das geht so nicht? Was würden Sie denn, ich weiß jetzt nicht, wer zuerst war, ich nehme mal Sie.
Ich denke, das ist Wettbewerbsverzerrung. Also ich kenne es jetzt so ein Browser-Beispiel, es gibt einfach auch andere Browser, weil das Internet zu surfen, gerade nicht
Okay. Okay, aber ich könnte ja immer noch sagen, na gut, davon geht jetzt ja die Welt nicht unter, ja. Also wenn jetzt alle mit dem Internet Explorer unterwegs sind, ja. Ja, Verhinderung von Innovation ist ein wichtiger Punkt, ja?
Ja, also genau das hat man ja gesehen,
ja,
bei Microsoft, dass sie eben bei der Entwicklung vom Internet Explorer dann aufgehört haben im Wesentlichen.
Ja.
Und ja, jahrelang ist da nicht wirklich was passiert. Und dann kam irgendwie Konkurrenz und dann sind
ja
sie auch wieder in Gang gekommen und haben neue Versionen rausgebracht.
Ja.
Aber ich glaube, der wesentliche Grund, warum gegen Microsoft damals vorgegangen wurde oder immer noch vorgegangen wird, glaube ich, war, dass man bei der Installation nicht die Möglichkeit hatte, den Internet Explorer rauszulassen aus der Installation. Und dass man ja bei Windows jederzeit, wenn man in diesen Explorer, in dieses normale Windows Explorer Fenster oben eine Webseite eingegeben hat, dass man dann immer automatisch den Internet Explorer bekommen hat. Und dass da die Wahlfreiheit gefehlt hat, das war im Wesentlichen der Angriffspunkt bei der Klage, soweit ich das erinnere.
Das ist genau so, wie Sie es gerade schildern. Jetzt hatte da der Anwalt von Microsoft hatte dazu folgende Gegenargumentation aufgebaut. Und die sind ja auch nicht dumm, diese Leute. Der hat jetzt von irgendeinem beliebigen Automobilhersteller gesprochen und hat gesagt, aber Sie würden ja auch nie im Leben einem Automobilhersteller wie Ford, ich glaube Ford war das Beispiel, warum auch immer, verbieten, ja, jetzt irgendwelche speziellen Armaturenbrett oder expliziten Ford ABS einzubauen. Also im Grunde genommen macht Microsoft doch eigentlich nur das, ja, was in anderen Branchen auch gemacht wird. Und warum schreiten sie dann nicht auch bei der Automobilindustrie ein, wo sich keiner drum schert, ob jetzt bestimmte Komponenten von dem gleichen Hersteller oder vom anderen eingebaut werden? Warum ist es denn trotzdem aus meiner Sicht, glaube ich, gerechtfertigt, dass sie eingeschritten sind? Ja? Lauter, bitte nochmal. Okay. Also das Thema Offenheit der Schnittstellen war an der Stelle tatsächlich ein ganz gewichtiges, richtig, ja? Ja, wahrscheinlich könnte man sich jetzt auch ein Beispiel konstruieren, wo man jetzt irgendein Special Feature jetzt noch für die Automobilindustrie sich praktisch denkt und dann könnten wir weiter diskutieren, ja? Könntest du mal ein bisschen lauter sagen? Ja. Ja, sehr gut. Ja, also genau in diese Richtung ging die Argumentation und da wird die auch absolut sinnvoll. Also die Argumentation war die, wir haben auf dem Softwaremarkt sogenannten Netzeffektmarkt. Und diese Netzeffektmärkte, wenn Sie es nicht gelesen haben, müssten Sie es in diesem Buch da von uns, wo wir die Seiten auch angegeben hatten, mal durchlesen. Die haben eben eine Tendenz Richtung Monopol, genau wie Sie es gesagt haben. Und Microsoft ist da ja ein wunderbares Beispiel dafür. Und in dem Moment, wo Sie dann sowieso auf einem Markt sind, der so eine Tendenz zum Monopol hat, im Sinne von so einem Winner-Takes-It-All-Prinzip, wenn Sie dann noch in der Softwareindustrie die Chance haben, jetzt praktisch dadurch, dass Sie die Schnittstellen, dass Sie die APIs nicht offenlegen, jetzt anderen Wettbewerbern es mehr oder weniger unmöglich machen, ein kompatibles Produkt herzustellen, dann kommt genau das, was der Kommilitone, was Sie gesagt hatten, dann wird nämlich tatsächlich die Innovationsfähigkeit, Innovationstätigkeit der ganzen Industrie beeinträchtigt, weil so ein kleines Unternehmen, selbst wenn wir jetzt in der Lage sind, wären, einen besseren Media Player entsprechend zu entwickeln, hätte entsprechend am Markt keine Chance. Ja, und damit würde dann praktisch die ganze Innovationstätigkeit in diesem Bereich dann so ein bisschen lahmgelegt werden. Und genau das, was Sie gesagt hatten, gilt natürlich auch. Das war dann bei einer ganzen Weile so, dass der Internet Explorer so als Monopolist praktisch auch immer schlechter geworden ist, sich Sicherheitslücken hatte. Und erst als die Verbreitung von Firefox entsprechend nach oben ging, haben sie dann, ich glaube, es war die Version 7, es dann letztendlich geschafft, auch eine, so aus meiner Perspektive, da viele von Ihnen kennen sich da besser aus als ich, einen ordentlichen Browser dann letztendlich entwickelt zu haben. Also auch das, was wir schon mal in einem anderen Kontext hatten, dann die Open-Source-Community faktisch als letzter ernstzunehmender Konkurrent für Microsoft an der Stelle. Ne? Ja. Die Unterstützung von Standards jetzt auch durch den Internet Explorer. Ne? Und das hätten sie wahrscheinlich nicht, was hätten sie, oder die Vermutung wäre, dass sie es nicht getan hätten, wenn nicht Firefox auch ein entsprechend ernsthafter Wettbewerber geworden wäre. Ne? Also das kann so ein paar strategische Überlegungen könnten das sein zum Thema Produktbundling, warum wir als Softwareanbieter Produkte gemeinsam verkaufen. Und wie man das dann formal begründen kann, also zeigen kann, unter welchen Bedingungen ist es in welcher Form vorteilhaft, das machen wir dann in der nächsten Woche. Also für heute herzlichen Dank.